Man spürt auch, dass hier Natur, Geschichte, von mir aus auch das Wetter, die Sprache und auch die Geschichten sehr gut ineinander greifen. Das ist das Schöne an Schottland. Wir haben auf sehr kleinem Raum so viele unterschiedliche Elemente und das haben wir auch versucht, in diese einwöchige Reise mit zu integrieren. Es denken sehr, sehr viele Leute, dass es in Schottland die ganze Zeit regnet. Nee, also vor allem das Wetter ist erstmal sehr wechselhaft.
Schottland. Unterwegs durch die Highlands mit Rob. Herzlich willkommen bei Weltweit Wandern, dein Podcast übers Wandern, Reisen und bewegende Begegnungen. Ich bin Christian Lade, der Gründer von Weltweit Wandern. Heute nehme ich dich mit in die schottischen Highlands, in eine Welt von grünen Wäldern und grauen Bergen, von uralten Mythen und lebendiger Kultur, in eine Welt voller wilder Moore und glasklarer Flüsse. Wir sprechen über das ursprüngliche Schottland, abseits der bekannten Touristenpfade, wo heute noch Geschichtenerzählerinnen von Wasserpferden berichten und wo Schwarzhalskraniche durch die Feuchtgebiete ziehen. Herzlich willkommen im Podcast, lieber Rob. Kannst du dich gleich zu Beginn bitte kurz selbst vorstellen? Hallo.
Hallo, herzlich willkommen. Ich bin der Rob. Ich lebe seit etwa 15 Jahren in Schottland. Nicht schon die ganze Zeit in den Highlands, anfänglich bin ich in den Großraum Edinburgh gezogen und mittlerweile aber seit knappen 5 Jahren lebe ich hier mit meiner Verlobten in den Bergen.
Mhm. Und ursprünglich kommst du von woher? Weil du klingst dich sehr deutsch an.
Ja, ich bin aufgewachsen in Potsdam, Großraum Berlin und bin dann allerdings vor 15 Jahren das erste Mal nach Schottland gereist. Ja. Das war mehr so ein Zufall, ich habe hier jemanden besucht. Und steig aus dem Flieger aus, steig in den Bus in die Hauptstadt ein und plötzlich überkommt mich dieses Gefühl, du bist hier zu Hause.
Das Gefühl,
das hat sich dann immer mehr verstärkt über die folgenden Tage, Wochen, Monate. Und dann habe ich das sehr schnell zu meinem Zuhause gemacht. Das ging damals noch als Teil der Europäischen Union halt sehr, sehr schnell und einfach und praktisch. Und dann bin ich hergezogen und habe hier mein neues Leben aufgebaut.
Wow. Und jetzt bist du mit Herz und Seele Guide und führst Gäste durch deine neue Wahlheimat.
Ja, genau.
Ja, wie ist denn das entstanden? Wir haben ja da eine ganz besondere Reise ausgearbeitet gemeinsam. Wie war denn da der Prozess? Erzähl ein bisschen vom Kennenlernen und so an den Details feilen. Wie kommt denn so eine Reise zustande?
Naja, ich wollte mit euch zusammen eine Reise aufsetzen, die so ein bisschen tiefer in das Land hineinschaut, als das bei vielen anderen der Fall ist. Und da bietet sich's an, dann auch in meiner Heimat, in meiner Region, in der wir jetzt hier leben, all das zu nutzen, was wir im Alltag erleben, wen wir kennenlernen, in welchen Regionen wir auch privat unterwegs sind. Letztendlich wollen wir dann, bietet sich's ja an, unseren Gästen, euren Gästen zu zeigen, was wir auch unseren Freunden zeigen. Und da ist dann diese Reise entstanden, die eine Standortreise ist. Das heißt, sternförmig um die Region Kinyusi herum die Highlands erkundet.
Ja, du lebst ja dort in der Nähe von Kinyusi?
Kinyusi,
ja. Ja, genau, das ist ja ein wichtiger Ort, über den werden wir auch noch reden, von dem aus geht vieles los quasi auf der Tour, die wir jetzt auch reden. Wie ist denn da so dein Leben? Also so eine Standardfrage, die ich oft gern frage, ist, wie bist du in den Tag gestartet, soll meinen, wie ist denn so dein Alltag? Wie läuft denn das Leben als Wahlschotte dort oben im Norden ab in deiner Umgebung?
Vielleicht, bevor ich diese Frage beantworte ich erst eine andere nicht gestellte.
Okay.
Wie war es denn vorher? Denn als wir im Großraum Edinburgh gelebt haben, direkt am Meer, Edinburgh liegt an einem großen Meeresarm, dem Firth of Forth, der gerade von seinem Ökosystem her, von der Natur, die wir da um uns herum hatten, auch sehr, sehr, sehr spannend war. Aber wir haben knapp vor 5, 6 Jahren gemerkt, dass uns eine Sache fehlt, die wir dann letztendlich hier in den Highlands gefunden haben. Es sind nicht unbedingt die Berge. Es waren jetzt für uns persönlich, waren es die Waren es die Singvögel? Waren es die Wälder? Waren es die, ich sag mal, intakteren Ökosysteme, die es in Schottland an vereinzelten kleinen grünen Oasen gibt? Und von denen haben wir hier sehr viel mehr als in den Umgebungsgebieten der großen Städte. So, ja, und dann haben wir gesagt, hey, wir ziehen in die Berge, wir ziehen in die Highlands mit Blick auf die Berge. Tatsächlich heute mal mit ein bisschen Sonnenschein. Wir können gerne später noch über das Wetter reden, aber die Winter, die können hier auch mal ausnahmsweise, so wie das dieses Jahr wohl der Fall war, etwas dunkler, etwas grauer, etwas nasser sein. Mhm. Aber das, ich sag mal, ja, viele Freunde von uns, jeder praktisch in ganz Schottland hat diesen Winter als etwas Besonderes erlebt und wir sind alle froh, dass wir jetzt bei Sonnenschein und dann ja wieder in die normaleren Aprilwettertage gehen. Und ich sage Aprilwetter nicht, weil jetzt der April irgendwie bevorstehen würde, sondern weil das halt das Normale ist, was man in Schottland irgendwie so bekommt.
Okay, das heißt, eine nasse Zeit hinter dir.
Genau, das war eine nasse Zeit und jetzt kommen wir wieder in den typischen Rhythmus hinein, denke ich mal. Deswegen der heutige Tag, um dann zu deiner Frage zu kommen, der begann mit einem Spaziergang durch den nahegelegenen Wald, ein Buchenwald mit einem Fluss, der durch diesen Wald sich durchschlängelt, ein sehr natürlicher Fluss, der Fluss Tilt. Und vielen, vielen zwitschernden Vögeln. Und das ist ein optimaler Start für mich in den Tag, wenn wir merken, wir sind hier nicht allein. Wir sind zwar relativ allein in einem kleinen Dorf mit 200 Häusern, aber haben sehr, sehr viel Natur und sehr viele Tiere um uns herum. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig für mich. Auch nicht die großen, sondern vor allem auch diese vielen kleinen Momente, die man in der Natur dann da haben kann.
Ja, da kommt schon für mich deine Liebe zur Natur und zu einem intakten Ökosystem raus. Und das ist auch was mich dann oft so, man merkt es irgendwie an der Landschaft an, wenn sie so schon länger in Ruhe gelassen wurde oder lange Ruhe hatte. Da ist ein anderer Vibe, oder? Also so uralte Bäume auch, wenn man so einen uralten Baum trifft, einen Urwald oder eben eine Moorlandschaft, die schon seit Jahrhunderten dort so ist, da ist eine andere Stimmung. Das kommt bei deinen Worten gut raus oder zumindest sind bei mir jetzt so die Bilder davon, von eigenen Erlebnissen.
Genau, das ist einer der Punkte, aber man spürt auch in Schottland, das war für mich auch einer der Gründe, mich hier so heimisch und so wohl zu fühlen. Man spürt auch, dass hier Natur, Geschichte, von mir aus auch das Wetter, die Sprache und auch die Geschichten sehr gut ineinander greifen. Und das versuche ich auch auf Reisen zu vermitteln. Es sind also eben nicht nur in Schottland schöne Ausblicke, sondern man findet gerade in dieser Region hier auch einen tieferen Zugang zu so einem Ort. Und Kinjussi ist dafür ein wunderbarer Ausgangspunkt. Also man ist inmitten in Beide noch, so heißt diese Region.
Ja.
Was aus dem Gälischen kommt und so viel heißt wie das versunkene Land. Mhm. Und also in einem Teil der Highlands, der etwas stiller wirkt als manche, ich sag mal, berühmtere Regionen, aber der vor allem sehr, sehr viel Tiefe hat. Also man kommt da ganz schnell von irgendwelchen Flussauen in ganz tolle, alte, aber auch jüngere Kiefernwälder. Man kommt von Mooren in offene Berglandschaften. Und gleichzeitig, und das ist besonders schön in dieser Region, hat diese Gegend eine starke Erzähltradition. Und die Menschen in dieser Region werden auch durch diese Erzähltradition sehr, sehr lebendig. Das haben wir versucht, auch in diese Reise mit einzubauen, weil die Geschichten dieser Region, die Geschichten der Menschen natürlich auch die Region ausmachen und die Region zu was ganz Besonderem machen, mitten im Cairngorms Nationalpark, dem größten Nationalpark Großbritanniens.
Jetzt quasi so örtliche Einordnung. wo liegt denn dein Gebiet? Wo liegt King Yussi? Wo liegt die Cairngorms? Wo ist denn das? Also von meinem Gefühl, ich habe natürlich die Karten angeschaut, aber dass wir unsere Zuhörerinnen ein bisschen mitnehmen, ganz oben, oder? Oder ziemlich weit oben von diesem langen Großbritannien-Schottland.
Auf jeden Fall, ja.
Gebilde.
Ja, Schottland nimmt ja eine große Landmasse Großbritanniens ein, auch wenn hier nur ein Zehntel der Briten leben. Mhm. Und die Cairngorms, die liegen praktisch im geografischen Zentrum Schottlands. Also, wir haben die Westküste, Westschottland, relativ bekannt, Nordschottland, dann haben wir noch im Norden ein paar Inseln, Orkney, Shetland. Und dann gibt es die Ostküste und dann gibt es so den Zentralgürtel Schottlands. Das ist der Bereich, wo drei Viertel aller Schotten leben, mit den großen Städten Edinburgh, Glasgow und den vielen kleinen Ortschaften und Städten drumherum. Und nördlich des Zentralgürtels Schottlands liegen die Highlands, wenn man so will. Mhm. Und dort sind wir mittendrin, also mittendrin in den Bergen. Kaum Städte, ein paar Ortschaften und ganz, ganz viel Natur.
Also das klingt nach ganz, ganz dünner Besiedelung, oder? Wie viel Einwohner hatten King Yussi zum Beispiel? Oder wie dicht besiedelt ist die Region?
In den Highlands selbst gibt es teilweise Regionen mit locker unter 10 Einwohnern pro Quadratkilometer, auf den Inseln ebenfalls. King Yussi hat, glaube ich, etwa 1.500, ist damit somit der größte Ort in dieser Region. Mhm. Aber man spürt es nicht. Es ist halt keine Stadt, im Gegenteil. Es ist ein sehr, sehr ländliches Miteinander. Eine Hauptstraße, wie in vielen Highland-Orten, eine sehr schöne, fast pittoreske Hauptstraße. Mhm. Und was wir auch nicht wollen, also sowohl in unserem Alltag als auch auf Reisen, auf denen wir unterwegs sind in Schottland, ist dieses Highlight-Gehaschere. Und wir brauchen jetzt hier einen Touri-Hotspot und da einen großen Busparkplatz für 20 Reisebusse. Das gibt's da nicht. Also das wäre auch irgendwie fehl am Platze. Oder dann würden wir uns da auch nicht so wohlfühlen.
Ja, das klingt sehr nach einer wirklichen Weltweit-Wandernreise, weil ja, beeindruckende Schlösser oder Kultur und Geschichten sind schon toll, aber oft das, was einen dann so bewegt, sind Menschen, sind Geschichten, sind Begegnungen und die hat man oft beim Wandern in der Stille, wenn es wenige Menschen gibt, weil dann ist man sich irgendwie näher, ja.
Eben, ja.
Du, Großbritannien, Schottland, wie ist denn das? Man hört ja immer, die Schotten, die wollen eigentlich eh lieber zur EU, ich will jetzt nicht politisch werden, aber da gibt es ja ganz starke Identität, oder? Wie spürt man das so, Schotte oder Brite? Erzähl einmal ein bisschen was drüber.
Ich würde auch gar nicht auf die EU oder Nicht-EU-Diskussion, das haben wir jetzt auch schon Jahrzehnt hinter uns, dass es wirklich die Zeit vergeht. Eingehen, sondern vielmehr darauf, dass ich, und nicht nur ich, sehr viele Menschen, die nach Schottland kommen, wahrnehmen, dass man plötzlich auf ein sehr warmherziges, auf ein sehr gastfreundliches Volk trifft. Teilweise erstmal auch zurückhaltend, aber wenn man sie dann in den, ich sag mal, Gemeinschaftszentren oder in den Pubs kennenlernt, und das passiert sehr, sehr schnell, das ist mir auch mir anfangs passiert, man geht in den Pub rein und hat am Ende des Abends 2-3 neue Freunde oder zumindest gute Bekanntschaften, die sich für einen interessieren, die total herzoffen sind und besonderen Humor auch haben, aber schon immer in der ganzen Welt und auch in Großbritannien eine andere, ich sag mal, gemeinschaftlichere Rolle gespielt haben als andere Teile Britanniens.
Also so eine ganz eigene Identität. Ich kann das auch bestätigen. Wir waren ja mit unserer Familie mal 2 Wochen in Schottland unterwegs. Auch so selbstironische, trockene, über sich selbst ein bisschen lustig machen und herzlich unter einer trockenen Oberfläche. Also nicht so italienisch mit beiden Armen und sondern so hintergründig freundlich. Das war echt...
Ja, und auch ehrlich, spannend, ehrlich freundlich. Ja. Also
uneitel irgendwie.
Ja, da werden oft Türen geöffnet, an die man als Besucher oder als Gast erstmal gar nicht gedacht hat. Da wird man plötzlich auf ein Dorf irgendwo reingebeten, auf ein Getränk, auf ein Essen, auf Geschichten, auf Fragen. Und das macht halt dann auch natürlich die Menschen aus. Und wenn ich die Menschen sage, dann meine ich wirklich einen ganz, ganz großen Teil, vor allem der Highlander und der Inselbewohner.
Ja, und aus deinen Erzählungen kommt ja so, springt ja so raus, weil du sagst, Geschichten, die Natur, alles, das spielt, greift so ineinander. Hat das auch was mit einer Mystik zu tun? So, also dass die Landschaft ist ja sehr mit diesem Nebel und diesem verschiedenen Wetter, über das wir ganz sicher noch sprechen werden, weil es besonders ist. Wie ist denn da das Verhältnis von den Menschen und ihrer nationalen oder regionalen Identität in den Highlands?
Naja, geschichtlich ist ja hier viel in Schottland, aber speziell auch in den Highlands passiert. Und das steckt sicherlich auch in vielen Menschen, weil auch eben in den Geschichten mit drin. Also hier wurden hunderttausende Menschen von ihrem Land, von ihrem eigenen Land vertrieben. Das Clansystem, was hier einst in Schottland bis ins 18. Jahrhundert hinein existierte, das wurde praktisch mit einem Federstrich aufgelöst und die Clans wurden entmachtet. Und ja, das Land hat in vor gar nicht allzu langer Zeit halt einige Traumata erlebt, die die Vorfahren der heutigen Schotten durchmachen mussten. Und das spürt man auch. Aber das ist eben nicht ein, wenn ich von Traumata rede, das hier, ne, also es ist halt ein entsprechender Umgang damit, dass das Land eine jahrtausendealte Geschichte, wir können auch noch gerne über die Kelten reden, hat, die hier vor tausenden von Jahren ins Land gekommen sind. Und der Umgang mit seiner eigenen Geschichte Schottlands, also die ja wirklich Jahrtausende zurückgeht, der ist auf jeden Fall im Alltag, vor allem auch in der Musik, in Geschichten wahrnehmbar, aber auch in den Menschen. Und ich denke, dass wir auch da, wir haben eben gesagt, sehr viel Herzlichkeit, Gastfreundlichkeit, dass auch viele Aspekte des heutigen Schottlands eben aus der Vergangenheit hier geblieben sind. Also bei den Clans war das auch alltäglich, dass egal ob Freund oder Feind vor deiner Tür steht und anklopft, Hilfe braucht, dann lässt du die rein, dann hilfst du denen, dann unterstützt du die. Und das ist ein Teil sicherlich der Gastfreundlichkeit, die wir heute immer noch in Schottland spüren, der übrig geblieben ist. Und deswegen werden wir, Punkt.
Ja, vielleicht gehen wir ein bisschen ein, so kurz auf die Geschichte. Wie ist denn die Besiedlungsgeschichte bis rauf zu diesen Clearances, Maria Stuart, also machen wir mal so eine Tour de force durch die Geschichte, bitte. So
Jahrtausende
Schottland für Anfänger in 2 Minuten. Ja, genau.
Naja, die letzte Eiszeit, die vor etwa 15.000 Jahren zu Ende war, hat das Land quasi wieder freigegeben für all die Tiere, Pflanzen, aber dann eben auch Siedler und Menschen, die hier ins Land gekommen sind. Und da gab es unterschiedliche Besiedlungsschwünge, vor allem. Was bekannt ist halt, sind die irischen Kelten, die an der Westküste Schottlands sich niedergelassen haben, während ein bisschen später dann auch Festlandkelten, also eher so aus dem bretonischen, aus dem später dann englischen Raum, aus dem Süden, vom Kontinent her, den Osten des Landes besiedelt haben. Das waren dann die Pikten. Später wurden sie zumindest von den Römern bei Ankunft auf dieser Insel so genannt. Ja, die waren auch noch dabei. Es kamen dann nicht nur diese vielen keltischen Völkchen, die haben dann versucht, hier vor sich hinzuleben, teilweise abgelegen in irgendwelchen Tälern, an Flussläufen, an Küstenabschnitten. Und es kamen aber immer wieder Invasoren vorbei, also zum Beispiel die Römer oder die Wikinger oder dann später auch die Normannen, die Engländer, die dann immer wieder ins Land kamen und versucht haben, das Land auch nutzbar zu machen, beziehungsweise auch denjenigen Stämmen, die dort schon lebten, wieder wegzunehmen. Und wenn wir jetzt einen großen Sprung machen, nämlich quasi ins 18. Jahrhundert hinein, wo hier ganz viele, also etwa 150 verschiedene Clans in den unterschiedlichsten Ecken des Landes lebten und die britischen Besatzungstruppen allerdings mit der Macht der Clans und auch das britische Königshaus mit der Macht der Clans nicht so wirklich einverstanden waren, über Jahrhunderte immer wieder versucht haben, auch mit der Etablierung des schottischen Königshauses immer wieder versucht wurde, diese Clans zu entmachten, hat man nach und nach dann die Möglichkeiten genutzt. Und der ein oder andere hat vielleicht schon mal von Jakobitenaufständen gehört. Auch da sind wir in einer Region mit dieser Reise unterwegs, die sehr geschichtsträchtig ist. Und diese Jakobitenaufstände, also die Highlander, die versucht haben, ihr Land gegen Invasoren aus dem Süden in dem Fall zu verteidigen, die sind allerdings gescheitert. Und mit der Niederlage der Jakobiten Mitte des 18. Jahrhunderts sind dann auch, ja, hat sich sehr viel verändert in Schottland. Es ist sehr viel schottisch sein, ich sag mal, zumindest zeitweise verloren gegangen, was ich vorhin mit einem Trauma angedeutet hatte. Zum Beispiel die Sprache der Highlander, das schottische Gälisch, wurde verboten. Ein Großteil der Highland-Kultur wurde verboten. Es durften keine Kilts mehr getragen werden, es durften sowieso keine Waffen getragen werden. Und auch der Dudelsack, also das Instrument, was man mit Schottland, mit Irland verbindet, war für mehrere Generationen hinweg verboten. Und dass wir heute Schottland als das wahrnehmen, was wir alle irgendwie vielleicht schon mal in Dokumentationen oder in Geschichten oder was auch immer gehört haben, ist mehreren letztendlich glücklichen Ereignissen zu verdanken. Unter anderem Königin Victoria spielt eine Rolle, aber auch der Nationalschriftsteller Sir Walter Scott, dass wir einen Großteil der schottischen Highland-Kultur heute noch so wahrnehmen können, der über Jahrzehnte verboten oder unterdrückt wurde. Da war es man sollte möglichst englisch sein, also auch hier in Schottland. Und das kam dann erst wieder mit Sir Walter Scott und Königin Victoria wieder ins Land. Und heute können wir die Spuren dessen, dass es auch ins Land gekommen ist, wieder ganz gut in Zentralschottland, also hier in den Cairngorms, entdecken.
Weil es ist schon so was, wenn man Schottland denkt, ist schon so diese Markenzeichen, ist ein bisschen grob, aber Dudelsack, Kilt, Karo, das ist irgendwie, und Whisky natürlich, über das müssen wir dann auch ausgiebig reden, dann in einem weiteren Teil.
Ja.
Das ist schon so, ja, starke Merkmale.
Klar, aber gerade zum Dudelsack. Ja, wir haben einmal im Jahr gibt es den nationalen Dudelsack-Tag. Da wird dann überall daran erinnert, dass es den Dudelsack gibt, falls man das irgendwie vergessen haben sollte, über das Jahr hinweg. Aber der Dudelsack spielt halt auch wirklich in der lokalen Kultur und in den lokalen Geschichten eine Rolle. Und auch da wieder, wenn ich jetzt auf unsere Reise zurückkomme, finde ich eigentlich fast viel spannender. Der Dudelsack als so bloßes Schottland-Symbol ist das eine. Es gibt aber eben auch lokale Geschichten. In dem Fall eine Geschichte von einem Dudelsackspieler, der in die Anderswelt geraten ist, dort, wo die Feen, wo er für die Feen gespielt hat. Und als er zurückgekehrt hat, ist draußen eben sehr, sehr viel Zeit vergangen, in seiner eigentlichen Welt. Und weil die Zeit bei den Feen eine andere Struktur hat. Und Musik als Brücke zwischen diesen Welten, um zu verborgenen Orten so einen Zugang zu bekommen und mitzukriegen, dass die Zeit dort anders läuft. Und diese Geschichten, die es halt auch gerade hier in dieser Region gibt, machen den Dudelsack dann eben nicht nur zu so einem Klischee, was man erstmal denkt von außen, sondern eben auch zu einem Teil regionaler Kultur. Ja, das ist halt, also Schottland ist nicht immer gleich Dudelsack. Viel schöner ist irgendwie, dass ein Dudelsackspieler, ein Piper hier in Baden noch so wichtig ist, dass er halt eben sogar für Geschichten zwischen den Welten unterwegs ist. Und das ist, es zeigt, was es dann auch, dass es eben nicht nur ein Klischee ist.
Ja, das macht Lust, da tiefer einzutauchen in die Geschichten der Region. Wow. Du, lass uns einmal über die verschiedenen Landschaften sprechen, die man so in deiner Umgebung, du sagst ja, es ist eine Standortwanderung, man geht quasi ausgehend quasi von einem Quartier, über das wir auch noch reden werden, aus und welche Landschaftsräume werden wir da erleben?
Alles Mögliche. Das ist das Schöne an Schottland. Ja. Wir haben auf sehr kleinem Raum so viele unterschiedliche Elemente, und das haben wir auch versucht in diese einwöchige Reise mit zu integrieren, dass man halt nicht jeden Tag irgendwie über die Hügel oder jeden Tag durch irgendwelche Täler, die alle gleich aussehen. Das ist ja auch gar nicht so. Also du findest in Schottland kaum ein Tal, das dem anderen gleicht, geschweige denn, dass an dem einen Tag, an dem du mit wunderbaren Sonnenlicht und Regenbögen durch das eine Tal gewandert bist und am nächsten Tag wanderst du durch eine tolle Nebellandschaft auf. Also nein, das sieht sowieso jeden Tag alles anders aus. Mhm. Aber wir haben, die Reise beginnt in der Badenoch-Region, habe ich eben schon gesagt.
Ja.
Das ist eine Region, die sehr stark durchs Wasser geprägt ist, durch einen der wichtigsten Flüsse Schottlands, durch den Fluss Spey, aber auch Auenlandschaften. Und damit man erstmal so einen Überblick bekommt, dachte ich, gehen wir am Anfang dieser Reise auf einen kleinen Hügel und überblicken diese ganze Region, den Craig Bag. Das heißt, man kann schon relativ früh anfangen, diese Region zu verstehen, diese Landschaft, ich sag mal, zu lesen. Ja, ich sage jetzt Hügel, Berg, wie auch immer wir es nennen wollen. Aber es ist so ein wichtiger Moment, gerade am Anfang einer Reise, wo man halt merkt, diese Landschaft erschließt sich nicht nur durch das Spektakuläre, sondern eben durch viele Dinge wie das Licht, die Weite, die Art, wie das Wasser durch die Landschaft fließt. Und da geht's los, ne? Aber dann kommt halt noch viel mehr. Dann kommen Auenlandschaften, habe ich schon erwähnt, hohe Bergebenen, ganz tolle Täler. Entlang des Flusses Spey geht's auf jeden Fall. Und es kommen auch nochmal Kulturelemente im Raum Inverness dazu, die man so in dieser Region vielleicht gar nicht erwarten würde. Wo man vielleicht denkt, oh, da muss ich, um jetzt Steinkreise zu sehen oder so, muss ich auf die weit entfernten westlichen Inseln reisen oder so. Nee, gibt's hier auch einige tolle Ecken.
Uralte Siedlungs-quasi Reste. Mhm. Ja. Du, dieser Fluss Bay, erzähl ein bisschen, also das ist ein bisschen auch so der rote Faden dieser Reise oder das bewegt sich immer drumherum. Du hast schon geredet, du bist deswegen raufgezogen, weil es hier so viel Tierwelt gibt. Da gibt es ja einiges sicher zu sehen, so entlang des Flusses in diesen Feuchtgebieten.
Genau, also der Fluss ist für mich auch nochmal mehr als einfach nur ein schöner Fluss. Wir haben in Schottland über 6000 Flüsse. Wir haben über 30.000 Seen, die sogenannten Lochs in Schottland. Ja. Aber der Fluss Spey, der ist eigentlich eine Lebensader für diese Region, aber irgendwie auch für diese Reise. Das heißt, wenn man diesem Fluss folgt, versteht man ziemlich schnell, dass in dieser Region Natur- und Kulturgeschichte gut zusammenlaufen. Es gab sehr viel Fischerei an dem Fluss. Es gibt unterschiedliche Siedlungen und Wege, die dadurch geprägt sind. Holz wurde transportiert. Später können wir noch drauf kommen. Hat der Fluss auch was mit dem Whisky zu tun gehabt? Und das Schöne ist, der Spey ist eben nicht nur Hintergrund. Der erzählt halt irgendwie auch die ganze Zeit mit, ne? Der verbindet Wasser, Wald, Auen, Dörfer und diese ganze Spey-Side-Kultur. Und beim Whisky merkt man das dann genau. Das ist nicht einfach nur ein Getränk. Das ist, gehört einfach auch zu dieser Landschaft dazu. Fast, ne, man könnte fast so schön sagen, es ist die verflüssigte Landschaft irgendwie. dann diese, du hast sie kurz erwähnt, die Inch Marshes, eine Auenlandschaft, die auch vor allem zu dieser versunkenen Welt, zu Badenoch gehört. Denn gerade wenn im Frühjahr hier der Schnee auf den Bergen schmilzt. Das ist nicht immer nur im Frühjahr. Wir hatten teilweise auch schon mal im Juni Neuschnee auf den höchsten Bergen des Landes. Ist aber eher untypisch. Aber generell, wenn im Frühjahr der Schnee schmilzt oder wenn es stark regnet, dann tritt nicht nur der Fluss Spey, sondern auch viele seiner Zuflüsse häufig auch weit über die Ufer hinweg. Also Gebiete werden praktisch jedes Jahr mindestens einmal überschwemmt. Und die Inch Marshes gehören dazu. Das ist eine Region, ein großes Seenfeuchtgebiet, in denen es halt unterschiedlichst, es gehört zu einem der wichtigsten Feuchtgebiete Großbritanniens, weil es halt sehr viele wichtige und auch seltene Vögel dort gibt. Große Brachvögel, Kiebitze, Bekassinen, ja, ganz, ganz viele Entenarten, Schwäne und ein. Ich weiß jetzt, ich habe nur Vögel erwähnt, weil die Briten tendenziell so eine große Affinität zu Vögeln haben, aber da gehören ja noch viele andere Tierarten dazu. Von anderen Säugern wie Fischottern oder auch Wildkatzen, die es hier gibt, hin zu den ganz, ganz kleinen, teilweise Insekten, die in dieser Auenlandschaft leben, die halt auch, muss man sagen, recht leise sind. Ne? Also auch bei Vögeln. Es ist ja auch nicht so, dass den ganzen Tag die Vögel hier zwitschern und dass man merkt, da ist was los. Aber wenn man durch diese Gebiete zieht, gerade durch diese Feuchtgebiete, dann merkt man sehr schnell, dass einiges um einen herum intakt ist und dass das funktioniert, das System. Und dann muss man auch mal, und das wollen wir auch auf unseren Reisen machen, sich die Zeit nehmen, da genauer hinzuhören, hinzusehen. Ne? Weil man denkt immer, dass man im Urlaub so die großen Sichtungen von irgendwelchen Tieren, also gerade die schottische Wildkatze, davon gibt es ein paar Dutzend. Es ist halt nicht wahrscheinlich, dass wir die sehen. Aber vielleicht sieht man einen Fußabdruck oder vielleicht sieht man eben etwas anderes, das auch nicht das große Tier am Ende der Nahrungskette sein muss, sondern das kleine, was halt den Tag eben auch verschönern kann. Und das ist diese Erlebnisse in der Natur, die sollen auf jeden Fall, nicht nur, aber auf jeden Fall eine zentrale Rolle spielen. Und da bietet die Natur uns hier alles, was wir.
Also staunend und aufmerksam einfach durch die schöne Umgebung oder diese schönen Feuchtgebiete. Und die Wege sind befestigt dann, oder? Also man muss nicht Stiefel anhaben, oder wie geht man da? Da gibt es quasi Wanderwege.
Ja, grundsätzlich kann man in Schottland alles machen. Du kannst auch in ein super Querfeld eingehen und du kannst auch so richtig durch Moore stapfen.
Ja.
Aber das ist auf dieser Reise nicht vorgesehen. Das ist wirklich das sind gute, befestigte Wege, die natürlich auch mal je nach Wetterbedingungen schlammig sein können. Mhm. Aber das wir brauchen keine Gummistiefel oder Schwimmkleidung, um durch diese Feuchtgebiete zu ziehen.
Aber sie trotzdem quasi, ist dem so nahe quasi. Es sind so Fernwanderwege teilweise, oder?
Teilweise, ja. Mhm. Wir haben einige, unter anderem der Speyside Way, auf dem wir auch unterwegs sein werden. Mhm. Aber eben nicht nur. Die Fernwanderwege sind ja letztendlich verbundene Segmente von häufig schon sehr lang bestehenden Routen und Wanderwegen. Mhm. Und wir werden uns aber auch immer wieder abseits der größeren Routen. Ich würde jetzt fast den Speyside Way würde ich jetzt nicht als den größten Wanderweg Schottlands bezeichnen. Das ist er ganz sicher nicht. Also da sind jetzt auch nicht hunderttausende Wanderer unterwegs.
Ja, ja.
Aber manchmal lohnt es sich dann doch sehr, von der Hauptroute nochmal so einen kleinen Schlenker zu machen. Das haben wir über die Jahre gelernt. Ich verstehe das auch nicht bei der Ausweisung von solchen Routen, gerade bei Fernwanderwegen, warum dann eben der Schlenker nicht mitgemacht wird, weil der Schlenker kann sehr, sehr viel mehr zeigen. Oh. Und das versuchen wir auch.
Ja, deswegen braucht man ja dann einen lokalen Experten, einen Local so wie dich, der das dann weiß oder der diese Umwege,
das bietet sich dann
die
an,
oft schöner sind, weiß, ja. Und es ist ja nicht nur, wir sind nicht nur unten oder in diesen Feuchtebenen, sondern es geht ja auch in die Berge hoch, quasi, die Highlands, die wie heißen die, Monadilet, oder wie spricht man die aus? Oi, sicher falsch.
Nein, das sind die Monaliers.
Monaliers
kommt auch wieder aus dem Gälischen, wie sehr viel hier in der Kultur und in der Bezeichnung auch von Orten. Und das sind die grauen Berge, wenn man so will. Mhm. Ich finde, sie sehen jetzt nicht immer so sonderlich grau aus. Das kann, also die Farben, die man in den schottischen Highlands erleben kann, die sind alles andere als trist. Man muss halt nur hinschauen. Man muss halt, wenn man nur so eine rosa-rote Brille aufsetzt und denkt, ich krieg da jetzt das krasseste Kontrastprogramm an Farben geliefert, dann kann das je nach Jahreszeit auch mal schief gehen. Aber wenn man ganz genau hinschaut, die unzähligen Grüntöne, die vielen bunten, kleinen Farben, auch von Flechten auf Steinen, ne? Mhm. Die Berge sind natürlich voller Stein, sehr viel Granit, aber auch andere Gesteinsarten, die aber dann mit bunten, unzähligen Flechten übersät sind. Da gibt es wirklich einiges zu sehen. Ja, und kommen wir nochmal kurz zurück zu den Monaliers-Bergen. Ich habe anfangs hier kurz über lange, fiese Winter gesprochen. In diesen Bergen spielt eine Erzählung eine Rolle, nämlich von der Keyoch. Die Keyoch, das ist sowas, Einige sagen, es ist die Wintergöttin. Andere, es gibt unterschiedlichste Bezeichnungen davon. Und was an den Erzählungen um sie herum so spannend ist, dass sie eben nicht nur wie so eine Märchenfigur wirkt. Das ist vielmehr das, was die Menschen in den Highlands wirklich, wirklich lange kannten. Also lange Winter, ne? Plötzliche Wetterumschwünge, Frost, Wind. Man musste Geduld haben. Man musste vor allem Respekt vor der Landschaft haben. Gerade wenn man aus so einem langen, nassen Winter langsam in den Frühling kippt, dann versteht man sehr gut, warum Menschen das Wetter eben nicht nur beschrieben haben, sondern dem Wetter auch ein Gesicht wie der Keyoch gegeben haben. Und deswegen kommen diese Geschichten und diese Figuren halt auch irgendwo in der Landschaft immer wieder vor. Weil die Berglandschaften, du hast jetzt gesagt, wir waren eben noch in den nassen Auen und Flussgebieten. Die Berglandschaften sind zwar auch wie ein großer, großer Schwamm, weil irgendwoher müssen sich die Flüsse ja nähren, aber sie wirken wie das komplette Gegenstück zu dem, was man unten in den grüneren Tälern hat. Weil es ist eben nicht so, dass unsere Berge alle bewaldet sind. Das liegt auch mehr an den Menschen, an den vergangenen Jahrhunderten, was die Menschen mit den Wäldern angefangen haben. Aber deswegen finden wir auf den Bergen ja diese Weite, diese Fernsicht. Und das betrifft auch nicht nur alle Gipfel, die jetzt bis zu 1300 Meter hoch sind, sondern du kannst auch hier locker mal auf einem 500 Meter hohen Berggipfel stehen und Dutzende Kilometer weit schauen. Und das macht dann natürlich nochmal, die Perspektive verändert sich da ja komplett.
Das ist für mich als Alpenbewohner ja auch spannend gewesen, dadurch, dass die Berge ja nicht bewaldet sind, auch durch das, weil es sehr weiter nördlich liegt als die Alpen, wirkt quasi ein 500, ein 700, ein 1000 Meter hoher Berg wie bei uns ein 3000 Meter hoher Berg, so von der Anmutung.
Also und auch von der Vegetation.
Ja, also die Berge wirken wie Hochgebirge, obwohl sie eigentlich zahlenmäßig nicht, in Fuß ist es eh mehr, aber in Meter ist es oft, irgendwie stellt man sich als Österreicher eigentlich an Weinhügel vor und dort ist es aber Hochgebirge bei euch in Schottland.
Genau, aber dann liegt halt das Tal und der Gipfel liegen auch so dicht beieinander, dass man innerhalb eines Tages auch bei wenn man hier durch die Gegend wandert, dass man dann halt so viele unterschiedliche Gebiete halt gleichzeitig mitnimmt. Also wir haben nicht nur über die Gesamtdauer der Reise hinweg unterschiedlichste Regionen dargestellt, sondern auch innerhalb eines Tages kann sich halt die Landschaft radikal sehr schnell verändern, indem man halt nur mal 200, 300 Höhenmeter hinauf oder hinab geht.
Eine Etage höher, alles anders, ja. Du und diese Geschichten, die du ja jetzt schon so uns eintauchen lässt, die kriegt man auf der Reise auch gut mit. Da gibt's ja Geschichtenerzählerin, die sogar auf Deutsch erzählt. Was hat's denn mit der auf sich?
Ja, die Ayla, die haben wir vor ein paar Jahren kennengelernt. Die lebt witzigerweise genau in dieser Region und hat sich schon lange für das Erzählen von Geschichten, auch aus familiären Gründen interessiert, aber diese Region ist wahrscheinlich in Schottland eine der besten, weil es sehr, sehr viele Geschichtenerzähler und dieses sowohl einfach nur im Erzählen als auch im musikalischen Bereich machen gibt. Und denen hat sie sich angeschlossen und da hat sie dann noch sehr viele lokale Geschichten, als sie dann hierher gezogen ist, sich angeschaut, hat das Ganze auch studiert tatsächlich. Also wirklich steckt da sehr, sehr tief drin im Thema. Und kann dann entweder abends bei einem Feuerchen draußen oder drinnen am Kamin oder wir haben wirklich eine sehr vielseitige Unterkunft, was das betrifft, auf jeden Fall in einer sehr gemütlichen Runde uns ein paar weitere Geschichten, die ich vielleicht noch nicht erzählt habe, näher bringen.
Aber es war schon ganz ein guter Einstieg, was du so erzählt hast über die mystischen Hochländer und die Götter und die Dudelsackwelten quasi. Du, apropos Quartier, ich glaube, das sollten wir auch noch kurz. Das ist ja auch was Besonderes auf der Reise, die Unterkunft.
Ja, das ist auch für uns was Besonderes. Das ist auch für Schottland was Besonderes. Wir wollten eine Unterkunft, die wirklich diese Region repräsentiert, beziehungsweise die die uns auch den Freiraum gibt, den man häufig in größeren Hotels sowieso nicht, aber auch in den kleineren Hotels, die wir hier in Schottland haben, eben nicht so bekommt. Wir sind in einem alten Bahnhofsgebäude untergebracht. Und wenn ich sage alt, keine Sorge, das ist nicht alt, das ist gerade vor einem Jahr komplett renoviert, saniert worden. Wunderschönes Gebäude mit sehr vielen Bereichen, die vor allem für die Gemeinschaft der Gruppe halt gut funktionieren. Es gibt eine riesige Lounge, es gibt einen tollen Küchenbereich, es gibt mehrere Rückzugsräume, die auch nicht eben das eigene Zimmer sind, sondern auch nochmal so Gemeinschaftsräume. Und das Ganze gelegen sehr zentral in Kinyusi, direkt am Bahnhof. Und jetzt könnte man sich Sorgen machen, oh mein Gott, da fahren jetzt ständig hier die Güterzüge oder was auch immer da alle 2-3 Minuten vorbei. Das liegt entlang einer, zwar der Hauptverbindung zwischen dem Süden des Landes und dem Norden, aber da fahren jetzt auch nicht die ganze Nacht hindurch die Züge. Im Gegenteil, es ist da irgendwann nicht nur sehr ruhig, sondern auch tagsüber. Da kommt halt alle paar Stunden mal ein Zug. So, das das hat ein ganz besonderes Flair. Also diese Unterkunft, ich bin so froh, dass wir die gefunden haben und dass wir dort nochmal was ganz Besonderes, extra Besonderes erleben können.
Ja. Ich mag das sehr, wenn quasi das, wo man wohnt, schon Teil der Reise ist. Also nicht so Vorstadthotel und man muss dann weit in die Innenstadt fahren, sondern man ist irgendwie mitten an einem Ort, wo es eigentlich schon Teil der Geschichte des Landes ist. Also das liebe ich. Da ist man quasi 24/7 eingetaucht dann mit so besonderen Plätzen, wo man auch wohnen und frühstücken und rausschauen kann, so mittendrin.
Eben. Und an diesem Bahnhof hält zum Beispiel auch der Nachtzug nach London. Und ich finde das halt total charmant, in der Lounge des Hauses zu sitzen. Und da draußen fährt der Nachtzug vor, der dann irgendwann am nächsten Morgen in London ankommt. Und man hat aber dieses Zuhausegefühl. Das Zuhausegefühl hat man in dieser Unterkunft auf jeden Fall. Das ist das. Schön. Man freut sich halt auch wieder in diese Unterkunft zurückzukommen. Das ist wirklich,
Wann kann ich kommen? Wow, das klingt wirklich so verlockend. Wow. Du, aber reden wir noch weiter über, wir sind gerade bei Gebäuden. Du hast irgendwann mal zwischendurch geredet, man muss gar nicht so weit rauf auf Inseln fahren, um prähistorische Reste und Gräber und so weiter zu sehen. Was gibt's denn da alles zu sehen? Also an Architektur und alten Kulturstätten.
Die Klawer Cairns sind für mich einer der stärksten Orte der ganzen Reise tatsächlich, weil an solchen Orten sofort spürbar wird, dass die Vergangenheit in Schottland eben nicht einfach vergangen ist. Also,
was sind die Klawer Cairns, nur damit man so ein Bild hat?
Archäologisch sprechen wir da praktisch von etwa 4000 Jahre alten bronzezeitlichen Begräbnisstätten. Cairn ist immer ein Steinhügel. Aber es ist nicht nur eine Begräbnisstätte, es ist auch eine Rituallandschaft. Es ist eine Anlage, die als ein Teil oder vielleicht sogar zwei bronzezeitliche Friedhöfe dargestellt hat. Aber besonders faszinierend ist da, dass das über viele, viele Generationen, Jahrtausende bewohnt und benutzt wurde. Und genau deshalb wundert es mich auch nicht, dass solche Orte später dann auch wieder, kommen wir wieder zu den Geschichten, die Geschichten angezogen haben. Wenn man heute durch diese Klawer Cairns, und da gibt's auch Steinkreise und stehende Steine, geht, dann merkt man sehr, sehr schnell, dass es nicht ein Platz ist, der irgendwie nur gewöhnlich ist oder war, sondern archäologisch ist es natürlich alles greifbar. Ne? Man kann diese Orte untersuchen, man kann Ausgrabungen machen, man kann ein bisschen versuchen darzustellen, wie die Menschen dort damals gelebt haben. Aber gleichzeitig versteht man halt auch, dass solche Orte oft bei den auch vielen nachfolgenden Generationen noch zu so Schwellenorten wurden, weil die Energie an diesen Orten was ganz Besonderes ist. Orte, an denen die Welt so ein bisschen dünner wird und Zeit und Erinnerung irgendwie noch sehr, sehr wichtiger werden. Und das ist so ein ganz besonderer Ort, den man spüren muss. Es ist schwer, die Energie und die Besonderheit dieses Ortes durch Worte jetzt hier darzustellen. Und deswegen gehen wir da ja auch hin. Also genau. Wir müssen ja nicht drüber reden oder Bücher schreiben, sondern wir wollen es halt selber spüren.
Das ist ja sozusagen auch die Magie des Reisens allgemein. Man kann ganz viel über ein Land, über Kultur lesen, auch Filme sehen. Wenn man dort ist, ist es noch einmal immer anders. Ist es irgendwie eher so dann im Bauch erlebbar, oder? Ich kann es nicht anders ausdrücken. Oder über Gerüche. Es wird zum Gefühl, wenn man dort ist und nicht so im Kopf. Also Erzählungen, auch unser, wobei deine Geschichten, du machst mir manchmal schon ein bisschen fast Gänsehaut, weil du erzählst das so gut. Aber ja, man muss auch einmal dort sein, so. Aber es gibt so ein gewisse, deine Begeisterung oder das, was du erzählst, gibt so ein bisschen eine Vorstimmung. Wunderschön, ja. Also ich kann mir das echt gut vorstellen, ja. Oder man dockt da ja an Erlebnisse, die jeder hat. Es ist ja auch bei uns, gibt so Orte, also unberührte Natur, uralte Bäume, wo man irgendwie spürt, boah, da wäre jetzt still, das berührt mich, oder? Das ist, glaube ich, so dieses Thema.
Und es ist mir schon immer ganz, ganz wichtig gewesen auf meinen Reisen, dass dafür auch die Zeit da ist. Natürlich könntest du jetzt, ich habe Freunde, die nehmen an so Bergrennen teil, die rennen über die Berge hinweg. Das wäre das Gegenteil meiner Vorstellung der Wahrnehmung von dieser wunderbaren Landschaft und von diesen auch wunderbaren Orten. Du musst die Zeit dir selbst, teilweise in der Gruppe, aber oft auch dir selbst nehmen. Und das ist in meinen Reisen auch immer möglich, dass man dort, dass jeder für sich diese Orte auch wirklich spüren kann. Weil du kannst, wie du eben gesagt hast, du kannst halt so einen Ort, du kannst Steinkreise ganz toll in hübschen Werbeprospekten irgendwie darstellen, aber du kannst halt nicht den Stein fühlen, den du vor Ort wirklich, wirklich spürst. Und das klingt jetzt so meta und das bin ich eigentlich nicht. Aber man kann es halt nicht anders beschreiben als dieses besondere Gefühl, was man dort wahrnimmt.
Ja, ich glaube, es ist einfach so eine Ahnung, die wir jetzt kriegen bei dem Gespräch. Und man muss hinfahren und das erleben. Das ist ja das Schöne am Reisen. Und dann gibt es immer wieder auch Überraschungen. Das Blöde ist, wenn man zu viel schwärmt, habe ich schon erlebt, ist es dann auch schwierig. Ich weiß nur, ich war irgendwann einmal in Burma unterwegs. Ich war so berührt von einer Landschaft. Mein Bruder, einige Jahre oder kurze Zeit später, hat sich gedacht, also es hängt ja sehr vom Moment ab oder von der Stimmung im Augenblick, vom Wetter. Man kann ja so Sachen nicht garantieren. Aber wenn man genügend Zeit hat, und das ist ja in einer kleinen Gruppe persönlich geführt mit deinen Geschichten, dann steigt die Wahrscheinlichkeit. So möchte ich es vielleicht ausdrücken. Es gibt nie eine Garantie, aber es steigt sozusagen die Wahrscheinlichkeit des Zufalls, unterwegs immer wieder solche Erlebnisse zu haben.
Ja, auf jeden Fall.
Lass uns vielleicht weitergehen. Wir sind gerade bei Steinen. Es gibt ja nicht nur 4000 Jahre alte, von Menschen zusammengesetzte Steine, wenn ich jetzt so ein bisschen technisch rede, sondern auch mittelalterliche, schottische Schlösser, Stichwort. Da gibt es ja auch einiges am Weg auf unserer Reise zu sehen.
Ja, und da haben wir in die Reise auch noch was Besonderes eingebaut, was jetzt erst vor wenigen Wochen eröffnet hat. Das klingt jetzt nicht nach einem alten Schloss, ne? Aber es ist tatsächlich ein Schloss, das Inverness Castle. Das ist eine sehr ein tiefgehendes, tolles Besuchserlebnis bietet. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht der, da hat jeder seine eigenen Ideen von. Ich bin jetzt nicht derjenige, der in jedes Museum reingeht. Ich finde, Museen können ihren Reiz haben, wenn sie ganz besonders auf die Besucher auch letztendlich eingehen und den Besucher vor allem abholen. Und das wird an dieser Stelle gemacht. Und das ist ein Castle, wenn man so will, was wir besichtigen. Aber dann kann man auch das Corder Castle nicht unerwähnt lassen. Corder Castle hat eine sehr, sehr weit zurückgehende Geschichte. Dabei sind wir wirklich dann im Mittelalter. Die Legende besagt, dass das Castle von einem, durch einen Omen oder durch einen Traum im Prinzip, der Bauplatz für das Castle durch einen Traum bestimmt worden sein soll. Dort hat sich nämlich ich glaube, es war ein Esel oder so, wo der sich niederlegt für seine Nachtruhe. Dort sollte dann das Schloss entstehen. Und lange hat man von einem Weißdornbaum gesprochen. Es ist aber wohl doch kein Weißdorn, sondern eine Stechpalme.
Okay.
Eine Stechpalme, die man dort, das Holz dieser Stechpalme, heute immer noch innerhalb dieses Baus des, des Schlosses findet. Wurde auf 1372 datiert. Aber drumherum ist dann halt ein Highland-Schlösschen entstanden, das sogar in Shakespeares Macbeth eine Rolle gespielt hat oder zumindest dadurch nochmal ein neues Leben eingehaucht bekommen hat. Weil viele denken, dass das jetzt irgendwie, dass der Thane of Cawdor da irgendwie bei Macbeth, der da eine Rolle spielt, der Titel dort gewesen wäre. Aber naja, da können wir dann vor Ort tiefer reinschauen.
Ja, unbedingt. Du, immer wieder ist quasi das Wetter von uns angesprochen worden. Reden wir mal ein bisschen ausführlicher. Wie ist es denn? Ist es so arg, wie man oft hört, dass es so viel regnet, dass es so stürmt? Wie ist denn euer typisches Wetter? Und vielleicht damit verbunden, zu welcher Zeit sollte man denn kommen? Was ist eine gute Reisezeit? Was muss man sich dann einstellen?
Ich glaube, das Wetter ist eines der größten Missverständnisse, das über Schottland so erzählt wird. Na, vor allem mit dem ewigen Regen. Es denken sehr, sehr viele Leute, dass es in Schottland die ganze Zeit regnet. Nee, also vor allem das Wetter ist erstmal sehr wechselhaft. Ich sprach vorhin schon von Aprilwetter. Da kann man sich eigentlich ganz gut auch das ganze Jahr hinweg drauf einstellen. Mhm. Im Sommer ist es mild mit um die 20 Grad warm. Ich versuche jetzt nur mal so einen typischen Sommertag darzustellen, während es im Winter um die plus 5 Grad, also auch recht mild ist. Das ist, das Wetter ist in Schottland vor allem durch das, vor allem auch an der Westküste durch den Golfstrom sehr stark geprägt. Wir liegen zwar sehr weit nördlich, durch den Golfstrom sind wir aber in einer sehr milden Klimazone, die bedeutet, dass es im Flachland selten Schnee gibt im Winter, wenn wir von plus 5 Grad reden. Und im Sommer halt aber auch nicht sich so stark aufwärmt. Das ist für mich die ideale Klimazone. Ich ab 25 Grad, wenn ich quasi ohne Bewegung anfange zu schwitzen, komme ich nicht so gut klar. Aber das Wetter war nicht der einzige Grund, jetzt hierher zu ziehen.
Bist nicht so der Tropenfan quasi.
Ja, geht so.
Okay.
Das heißt, diese Idee von dem Dauerregen oder dem den ständig nebelverhangenen Tälern, die gibt's zwar insofern, aber die ist halt nicht Realität, weil das wechselt sich häufig und zwar auch ganz schnell ab. Es kann 10 Minuten regnen, dann kommt die Sonne wieder raus. Das heißt, man sollte, wenn man sich darauf vorbereitet, was man jetzt, ne, die Kleidung macht das Wetter am Ende in Schottland aus. Es gibt hier kein schlechtes Wetter, es gibt halt wirklich nur unpassende Kleidung. Man sollte einfach darauf vorbereitet sein, dass es mal regnen kann, dass es mal feuchter wird. Aus dem Regen kann auch mal Hagel werden. Aber es gibt keine großen dramatischen Wetterkapriolen, die einen hier irgendwie in die Knie zwingen würden.
Irgendwie lese ich so raus, es ist ein ständiges An- und Ausziehen, oder? Regenjacke an, eine Viertelstunde später wird es wieder warm, kommt die Sonne raus, ist zu heiß, wieder alles runter und 2 Stunden später braucht man aber die Regenjacke dann vielleicht schon wieder. Also Schichtenprinzip, dieses Zwiebelprinzip.
Das ist das eine, genau. Ja. Das hilft sehr, wenn man da in Schichten angelangt, auch wenn die Schuhe möglichst, ja, ich sag mal, Regen, wasserfest sind, das kann natürlich helfen.
Hilft, ja.
Muss aber auch noch dazu sagen, dass regional Schottland ganz, ganz große Unterschiede hat. Während die Westküste des Landes sehr für die hohen Niederschlagsbereiche, teilweise 10-mal so viel wie an der Ostküste bekannt sind, ist es halt an der Ostküste vergleichbar wie mit einigen Regionen in Deutschland oder auch Österreich. Also wir sind mittendrin mit dieser Reise. Wir kriegen also das Beste von beiden Regionen
ab. Von allen Welten, ja.
Und nee, müssen aber auch wirklich dazu sagen, in der Region, in der wir jetzt hier schon über 5 Jahre zu Hause sind, kriegen wir die wenigsten Stürme ab und von den Regenmengen her sind wir im absoluten Durchschnitt des Landes. Also längst nicht so bei den teilweise 4000 Millimeter Mengen an der Westküste.
Also man darf nicht böse sein, wenn es dann auch wochenlang gar nicht regnet. Kann auch passieren.
So quasi, das passiert oder? Auch, auf jeden
ja,
Fall.
Genau. Ja. Ja, genau. Aber man muss sich einstellen, dass es eben dann nicht so ist, aber so lange Regen sind nicht so häufig, oder? Weil du sagst, es ist sehr wechselhaft.
Das ist sehr wechselhaft. Mhm. Das Schöne ist, selbst wenn es wochenlang nicht regnen sollte, werden all unsere Gäste sehr viel Wasser sehen. Ich habe vorhin schon 6.000 Flüsse erwähnt, wir haben 30.000 Seen. Wow. Und das Wasser, das fließt trotzdem die ganze Zeit. Ich kenne hier kaum einen Fluss oder einen Wasserfall, der aufhört zu fließen, weil es mal ein paar Tage lang nicht regnet. Das liegt an dem vielen Moos, an der Torflandschaft, an dem Schwamm, der quasi die ganzen Täler und Berge umgibt, der genügend Wasser speichert. Und ja.
Du, und von der Jahreszeit, wann soll man kommen? Ist da Hochsommer? Also ich rede jetzt von unserem Juli, August gut. Wann ist eine gute Zeit zu kommen?
Das ganze Jahr hinweg.
Ja, okay.
Wirklich. Das habe ich eben versucht auch mit auszudrücken. Ja. Auch im Winter hat Schottland wirklich tolle, also kann seine Faszination ausspielen. Im Allgemeinen sagt man, dass so der Mai und der September die trockensten Monate sind. Mhm. Da verrate ich jetzt keine Geheimnisse. Mhm. Das ist, das kannst du ja nicht wissen. Ne? Also wir haben auch schon einen durchweg sonnigen, mit blauem Himmel versehenen Juli erlebt. Das kann auch das Gegenteil. Das kannst du alles, also das weiß man nicht. Aber zwischen Mai und September, da kann man, wenn man Schottland mehr auf der sonnigeren und warmeren Seite erleben möchte, kann man da eigentlich ganz gute Erlebnisse machen.
Ein W hätte ich noch, zumindest eins, Wetter und Whisky. Über Whisky haben wir schon so ein bisschen angeteasert. Du hast gesagt, das muss ich mir merken, flüssig gewordene Geschichten oder Geschichte. Was erleben wir da auf der Reise und welche Rolle spielt der Whisky?
Naja, wir sind ja in der Speyside unterwegs. Mhm. Das ist die Region, die fast eine der bekanntesten Whisky-Regionen Schottlands ist. Das liegt vor allem daran, dass dort in dieser Region Zehntausende Schwarzbrenner ihr Wesen getrieben haben.
Achso, jetzt nicht mehr. Ja, okay.
Das war die Region, wo Whisky einfach zur Kultur und zum Alltag auf jeden Fall schon seit Jahrhunderten dazugehörte. Es wurde den Schotten auch eine Zeit lang verboten, Whisky herzustellen. Aber in dieser Region und den abgelegenen Bergtälern und Bergen, da konnte man mehr oder weniger unkontrolliert weiterhin, in dem Fall dann illegal, das Uisge Bay, also das Wasser des Lebens auf Gälisch, herstellen. Und insofern werden wir uns auch einer der neueren, der sehr moderneren Whiskybrennereien am Spey, direkt am Spey gelegen, anschauen. Und da einiges über die Geschichte des Whiskys, aber vor allem auch über die Besonderheit dieser Brennerei lernen.
Läuft mal das Wasser im Mund zusammen. Du, bei uns hört man viel über die Highland-Kultur, über Highland-Games der Schotten. Was hat's denn damit? Was erlebt man denn da? Oder wie viel davon ist heute da lebendig?
Sehr viel. Also bei den Highland-Games kommen heute alle Menschen aus den Dörfern und umliegenden Gebieten zusammen, um einen Tag lang unterschiedlichste Sport- und Kulturveranstaltungen zu genießen. Das sind ja Dudelsack-Wettbewerbe, das sind Bergrennen, da werden Baumstämme durch die Gegend geworfen, Heuballen, Tauziehen und so weiter. Also tolle gemeinschaftliche Feierlichkeiten. Da gibt es über 50 Stück im ganzen Land über die ganze Saison, von der ich eben sprach, also von Mai bis September hin verteilt. Die bekanntesten Highland Games sind vielleicht die, wo auch die Königsfamilie immer hingeht oder hinging. Und den Anker würde ich noch kurz aufmachen, nämlich zu Königin Victoria noch was sagen, weil wir in einer Region unterwegs sind, die fast zur königlichen Speyside hätte gegründet, benannt werden können. Heute kennt man die königliche D-Side, weil der Mann von Königin Victoria das Schloss, das Balmoral Castle seiner Frau geschenkt hat und gekauft hat, und die sind dann da eingezogen. Viele ahnen halt nicht, wie stark eigentlich das romantische Bild der Highlands durch Königin Victoria mitgeprägt wurde. Sie hat ihre Tagebücher im 19. Jahrhundert veröffentlicht. Der erste Monarch, der ein Buch geschrieben hat und das veröffentlicht, Leaves from the Journal of Our Life in the Highlands. Und das hat halt enorm dazu beigetragen, die Highlands kulturell, also solche Dinge wie die Highland Games, wie den Dudelsack, für viele Menschen wieder als so ein Sehnsuchtsort sichtbar zu machen. Das war einmal das Buch. Und dann sind die Menschen Königin Victoria letztendlich gefolgt und sind in die Highlands gekommen. Und was sie in ihren Büchern beschrieben hat, haben die Menschen dann vor Ort auch teilweise vorgefunden oder wurde in der Kultur der Highlander dann auch wieder integriert. Das heißt, es wurde dann wieder normal, dass man in den Highlands nicht typisch Englisch sein muss. Und das Schöne ist, wenn wir auf diesen Reisen diese Orte sehen, die man dann auch noch mit der Folklore verbindet, mit den Geschichten, dann wirken all diese Geschichten über Hexen, über Feen, über das Wetter und Wasserwesen und all das eben nicht mehr wie so eine Dekoration, wie so eine Fantasie, sondern sind halt letztendlich auch kulturelle Antworten auf eine sehr, sehr echte Lebenswelt der Highlander hier in Schottland.
Also ich finde das voll spannend, Rob, wie du erzählst, dass quasi diese Kultur quasi wie verschwunden war oder lang so unterdrückt war und nicht als adäquat, dass alles Englisch sein sollte und wie das dann quasi so mächtig wieder hervorgebrochen ist, quasi durch einige Menschen, die das angeführt haben, aber das ist sehr spannend. Also eine alte Tradition, die sich dann wieder nach langer Unterdrückung quasi den Weg bricht und die jetzt wieder so lebendig ist. Das ist sehr, sehr interessant, ja. Ja, Rob, jetzt haben wir wirklich eine große Rundtour im Podcast um die Umgebung deiner neuen Heimat gemacht mit vielen, vielen Highlights. Lass uns ein paar Höhepunkte zum Abschluss so zusammensammeln. Also, was mir so quasi lebendig geblieben oder lebendig im Kopf ist durch deine Erzählungen, waren diese Verbindung aus Mystik, aus Geschichten, Geschichte, wo man viel, viel vor Ort noch sehen kann, diese unterschiedlichsten Landschaften von Bergen, von Mooren, von Feuchtgebieten, über Kinyusi, dort kann man ja spazieren gehen und dort gibt es ja Villen. Habe ich gelesen zumindest.
Ja, eben, deswegen. Es ist ja ein super gemütlicher Ort, durch den man auch abends oder morgens vorm Frühstück, vorm Kaffee ziehen kann, um halt möglichst nachhaltig und auch möglichst lokal unterwegs zu sein.
Stichwort Nachhaltigkeit, Rob. Wir kompensieren ja den CO2-Ausstoß der Fluganreise, aber das ist ja noch nicht alles. Was ist denn zum Thema Nachhaltigkeit zu sagen auf der Reise? Viel war ja schon in unseren Erzählungen, also diese lokalen Wege zu benutzen, die lokalen Produkte, das ist ja alles nachhaltig.
Na, wir haben zwei Sachen noch nicht angesprochen. Einmal dadurch, dass die Unterkunft so ideal gelegen ist, nämlich direkt an einem Bahnhof, können wir halt auch den öffentlichen Personennahverkehr, das heißt die Züge und die lokalen Linienbusse, auf jeden Fall sehr gut mit in diese Landschaft und in diese Reise integrieren. Und das andere, was ich auch noch nicht erwähnt habe, ist mein Lieblingstal und meine Lieblingsregion, die wir auch auf dieser Reise besuchen werden. Und damit ein Projekt, das nicht nur die Vergangenheit abbildet, worüber jetzt wir in den letzten Minuten gesprochen haben, sondern was auch sehr in die Zukunft schaut. Wir besuchen nämlich das Cairngorms Connect-Programm, was ein Programm ist zur Wiederherstellung gesunder schottischer Ökosysteme mit sich regenerierenden Wäldern, mit auch wieder Flusslandschaften und mit einer ganz besonderen Bothy, einer Talhütte, die einen nochmal ganz eigenen Anziehungspunkt oder auf dieser Reise bedeutet. Das heißt, die Highlands sind also nicht nur ein Ort von alten Geschichten, sie sind auch ein Ort, an dem heute aktiv darüber entschieden wird, wie man Landschaft, wie man Kultur und auch die Gemeinschaft in Zukunft aussehen lassen möchte. Das ist das, was in diesem Cairngorms Connect-Programm, wo über 200 Jahre lang Vision gestaltet werden für die Zukunft Schottlands, dargestellt wird. Und das werden wir auch mit berücksichtigen und auf jeden Fall da ganz tief reinschauen.
Wow, wow, Rob, das sind, glaube ich, schöne Schlussworte von der 4000 oder älteren Vergangenheit in die in Zukunftsperspektiven reist man da auf dieser Tour. Wow, vielen, vielen Dank für diese wunderbaren Einblicke in deine Wahlheimat, die schottischen Highlands. Das war echt ein großes Vergnügen mit dir über deine Region, dir zu lauschen und deinen Geschichten. Wow, danke.
Danke, Christian.
Das war sehr toll. Ja, und danke dir, liebe Hörerin, lieber Hörer, dass du uns bis jetzt gefolgt bist durch magische Welten, Dudelsat, Pfeiffer und Schottland und die Highlands. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, Schottland selbst zu erleben, alle Informationen zu unserer Schottland-Wanderreisen zwischen Moor, Mythen und Mona Liath findet ihr auf unserer Webseite weltweitwandern.com. Die Reise findet von Mai bis September statt und umfasst 8 Tage mit dann 5 Wandertagen. Wenn ihr Fragen zum Podcast habt, neue Themen vorschlagen wollt, ich freue mich total über ein Mail, das ich ganz versprochen persönlich beantworte, unter podcast@weltweitwandern.com. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung. Und wenn du ihn öfters hören willst, dann abonnier doch den Kanal, damit du keine Folge verpasst. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht hören wir uns ja bei der nächsten Folge von Weltweit Wandern, dein Podcast übers Wandern, Reisen und bewegende Begegnungen. Bis zum nächsten Mal, dein Christian Lade.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.